Wir hatten das letzte Mal das Gebiet der radialen Basisfunktionen angefangen. Da habe ich versucht einzuführen die Grundidee dabei, nämlich die Beschränkung von Funktionen auf eine lokale Umgebung. In dieser lokalen Umgebung versuchen Sie, Funktionen zu approximieren oder überhaupt Funktionswerte anzunähern. Das kann man systematisieren und zwar durch den, beispielsweise durch den Ansatz von der Parzen-Window-Methode. Da heftet man an jeden beobachtete Wert, den man hat, hier mal eindimensional dargestellt, eine vermutete Wahrscheinlichkeitsfunktion an, in diesem Fall eine Gauss-Funktion, und sagt, wenn schon mal hier ein Wert aufgetreten ist, dann ist es wahrscheinlich, dass der nächste Wert in der Nähe sein wird. Das heißt, der hat mit seinem Zentrum von der Gauss-Funktion steht stellvertretend für alle, die vielleicht noch kommen könnten. Wenn ein nächster kommt, wird dann wieder eins rangeheftet. Und der dritte auch wieder. Und die Überlagerung aller Funktionen ist dann die Schätzung, dass hier etwas kommen wird in dieser Gegend. Der größten Wahrscheinlichkeit in der Mitte und geringere Wahrscheinlichkeit an den Rändern. Das ist die Idee von diesem sogenannten Parzen-Window. Und dieses Window, also dieses Fenster hier, dieses, was ein gewichtetes Fenster ist, in der Mitte am meisten, an Rändern geringer, dieses Fenster wird sozusagen übereinanderlegend als Approximation vorgesehen. Und dann hat man hier eine Überlagerung von solchen einzelnen Basisfunktionen, nennen wir sie dann. Basis deshalb, weil sie jeweils eine vereinheitlichte Schätzung ist, die dann mehrere Schätzungen übereinander gelagert die Gesamtschätzung bilden. Das ist auch die Parzen-Window-Methode. Gut, wenn man sie kennt, kann man gut verwenden als Schätzmethode und hat sehr viel mit zu tun mit unseren radialen Basisfunktionen, weil unsere radialen Basisfunktionen damit, wenn wir sie hier anheften mit dem Zentrum und hier auch eine Art von Schätzung darstellen können, Wahrscheinlichkeitsschätzung. Damit können wir einen Wahrscheinlichkeitsschätzer trainieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wir müssen ihn nicht irgendwie ausrechnen, wir können tatsächlich es adaptiv machen. Eine Idee dazu, das hier sind die Bedingungen dafür, für die entsprechenden Sachen. Das Ganze approximiert perfekt, nur bei n gegen unendlich. Aber alle Zustände vorher können wir auch schon verwenden, die sind ganz gut. Dabei muss allerdings die Breite Sigma abnehmen. Das heißt aber, wenn wir hier drei Stück haben und wir packen jetzt 5, 10 oder 50 dazu, dann dürfen die nicht alle genauso breit sein, sondern müssen wesentlich schmaler sein. Und diese Schmalen, die samplen sozusagen viel genauer noch die einzelnen Bereiche, sodass die Kurve hier noch viel genauer wird und damit exakter das abbildet, was tatsächlich an Wahrscheinlichkeitsdichte vorhanden ist. Das ist also die Parzen-Window-Methode. Als Anwendung hatte ich Ihnen vorgestellt, solch eine Schätzung solchen Nebelkonzentrationen, das sind also alles Sonnen in der Astronomie. Und da war die Frage, wie sind die Verteilung dieser Sonnen eigentlich innerhalb des gesamten Nebels? Das ist ja nur eine Draufsicht von einer Seite, irgend so ein dreidimensionales Ding, was so angeschnitten wird. Und wir können schwer uns vorstellen, was sich dahinter verbirgt an komplizierteren Strukturen. Und eine Idee ist zu sagen, okay, jede von diesen einzelnen Punkten ist eine Schätzung für ihr Gebiet, für ihre Umgebung. Und wir approximieren das Ganze dann, jedenfalls für ein zweidimensionales Bild, mit solchen zweidimensionalen Gauss-Funktionen. Und dann kommt raus diese Art von Konzentrationsplot, wobei jeweils ein Level einer Konzentration, also die Höhe, eine Art Höhenlinie hier eingezeichnet sind, sodass wir uns gut vorstellen können, das hier ist der größte Berg, da ist die höchste Konzentration, das ist hier, und hier nimmt es dann weiter ab mit entsprechenden, mehr oder weniger durch die zufällige Beobachtung bedingte Abweichungen von so einer schönen glatten Form. Das ist also eine Schätzung von Beobachtungen, von diskreten Beobachtungen, in diesem Fall in der Astronomie. Überlagerung von Basisfunktionen, das ist die grundlegende Idee. Okay. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, wenn wir solche Überlagerungen machen oder allgemein, wenn wir Schätzungen machen, nämlich die Problemstellung, dass wir manchmal sehr willkürliche Maßeinheiten haben. Das möchte ich Ihnen mal vorstellen, wo das Problem liegt. Angenommen, wir haben zwei Variablen. Das hier sei mal Variable x1, Variable x2 und wir registrieren viele Beobachtungen von diesen Variablen. x1, x2, beispielsweise sowas hier. Angenommen, wir möchten gerne eine PCA durchführen. Wo wird die Richtung der größten Varianz sein? Wo liegt der Eigenvektor? Sagen Sie mal, schätzen Sie mal, aufgrund dessen, was ich hier gemalt habe. So, sind wir uns einig. Das ist die Richtung der größten Varianz. Wunderbar. Nun ist es aber so, das ist dadurch bedingt durch die Werte von diesen beiden Variablen. Nun kann ich Variable 1, x1, x2 ausdrücken. Beispielsweise x1 sei ein Druck in Pascal, x2 sei eine Länge in, sagen wir mal, Zentimeter. Jetzt kann ich aber sagen, das hier sind also dann die Zentimeter. Das sind die Zentimeter. Jetzt nehme ich mal an, ich drücke das nicht in Zentimetern aus, sondern in Kilometern. Und ich drücke das nicht hier in Pascal aus, sondern in Millipascal. Was bedeutet das konkret? Wenn ich hier eine andere Einheit wähle, dann würden hier meine Punkte plötzlich nicht mehr so aussehen, sondern sie werden so aussehen. Und der Eigenvektor, der wird nicht mehr in diese Richtung gehen, sondern, sagen Sie mal, was schätzen Sie? So, genau. Der wird plötzlich in der Richtung gehen. Wir haben also plötzlich ganz andere Richtungen bekommen, obwohl wir nichts an den Daten geändert haben. Wir haben nur die Maßeinheiten ein bisschen verändert. Und das ist natürlich ein ziemliches Problem. Da fragt man sich, unsere Analyse sagt was ganz anderes. Je nachdem, wie zufällig ich diese Größen wähle, ja, welche Maßeinheiten muss ich denn jetzt wählen? Was ist denn richtig? Richtig ist ja sowohl das als auch das. Zentimeter als auch Kilometer. Das ist einfach nur, die Maßeinheit ist unterschiedlich, aber die Daten sind immer noch dieselben. Also ist sehr unbefriedigend das Ganze und wir wollen dann aus diesem Grund versuchen, eine Methode zu finden, um Ergebnisse zu bekommen, die unabhängig sind von irgendwelchen Maßeinheiten, von den natürlichen Maßeinheiten. Wie würden Sie denn vorgehen in so einer Situation? Was würden Sie denn tun, wenn Sie so ein Problem hier haben? Und Sie möchten das gerne irgendwie normieren, irgendwie die Maßeinheiten normieren. Was kann man da machen?
Die Messwerte so abändern, dass sie von 0 bis 1 gehen oder sowas?
Irgend sowas, ja. Allerdings ist das von 0 bis 1, wenn wir beispielsweise mal da noch ein paar Ausreißer haben und dann sagen, von 0 bis 1 ist das. Dann ist es aber gar nicht so arg repräsentativ. Eigentlich sind ja nur die hier repräsentativ. Dann kann es sein, dass wir den gleichen Fehler machen, nur weil wir irgendwo ein paar Ausreißer haben und deshalb das Ganze zusammenschnurren lassen müssen. Also die Gefahr ist zu groß, dass wir da Unsinn rauskriegen. Was können wir noch machen? Normieren ist schon gut, auf ein festes Intervall, aber ist nicht ganz so gut, wenn wir alle Punkte da reinbringen wollen. Die Idee ist zu sagen, naja, eigentlich uns interessiert doch hier diese stochastischen Proportionen. Was wir machen, ist also, wir sagen, wir wollen die Varianz von x1 einfach normieren. Die Varianz muss 1 sein, egal wie. Das heißt, wir skalieren sowohl x1 als auch x2 so, dass die Varianz von dem jeweiligen 1 ergibt. Das soll sein. Und damit haben wir unabhängig von irgendwelchen Messvariablen die Skalierung so gewählt, dass sie inhärent gleichen Kriterien entsprechen. Was auch gut ist, zu sagen, wir transformieren das Ganze so, dass der Mittelwert gleich 0 ist. Eine gute Idee, bevor man irgendwelche Daten verarbeitet, ist also, sie zu normieren. Sowohl mit auf Mittelwertsfreiheit als auch auf Varianz gleich 1. Und dann kann man weiter überlegen, was mit den Dingern passiert. Wenn dann sowas rauskommt, dann ist es ganz durchaus berechtigt zu sagen so. Dann ist es unabhängig von irgendwelchen Messgrößen, ob Milli oder sonst wie. Wenn wir winzige Änderungen haben und die auf Varianz 1 bringen, dann sind sie durchaus in einer Größenordnung, die unabhängig von dem gerade Messwert vorhanden sind. Wichtig ist, was die, also von der Messgröße vorhanden sind. Wichtig ist, was tatsächlich an Daten zu sehen sind, was gemessen wird. Und die Varianz der Messung ist entscheidend und die kann man nachher dann versuchen zu verbessern. Das ist also die Grundidee. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was das mit unserem Thema RBF zu tun hat. Also, das war jetzt mal Approximation davon. Von daher nur sind die Grenzen, die Messwerte hier, die waren alle gleich. Das waren also jeweils entsprechende Raumdaten und da musste man in der Form nicht so groß normieren. Prinzipiell muss man aber trotzdem, egal was man nimmt, normieren. Und dazu gibt es eine Idee, und zwar folgende. Man sagt, man transformiert die Variablen erstens mal auf 0. Hier ist eine zweidimensionale Variable mal gezeigt. Also der Nullpunkt wird hier reingelegt, sodass das Ding hier rüber wandert. Und wenn das hier irgendeine Art von Punktmenge ist, dann soll eben der Schwerpunkt, oder genau gesagt, der Nullpunkt wird davon wird in die Null reingelegt, sodass es dann hier lautet. Und zweitens mal werden die Hauptachsen, die hier vorhanden sind, so normiert, dass es hinterher ein schöner Kreis rauskommt. Das heißt, die Varianz ist allen Richtungen gleich. Das ist die Grundidee bei der Normierung von solchen Variablen. Wobei die nicht unbedingt nur in x- und y-Richtung zu formen, sondern sie sehen, teilweise sind die Dinger voneinander abhängig. Man muss also dann schon eine Hauptachse reinlegen und darf nicht so und so, unabhängig davon, so wie ich es hier gemacht habe. Das hier heißt, die Dinger sind unabhängig davon, ich kann jede für sich die Varianz 1 wählen. Kann man machen, aber das heißt nicht, dass man deshalb gut hinkommt. Es kann sein, dass dieses i hier trotzdem vorhanden ist, obwohl in beiden Richtungen, in dieser Richtung und in dieser Richtung, die Varianz gleich ist. Besser ist, man nimmt die zweidimensionalen, bestimmt hier entsprechend die Hauptachse und normiert es dann entsprechend dieser Hauptachse so zusammen, sodass hinterher ein schöner Kreis rauskommt. Dann hat man einigermaßen das Ganze auf eine Form normiert, die man besser auswerten kann. Gut. Wie macht man das normalerweise? Nun, um das zu tun, muss man mehrere Operationen hintereinander tun. Und die Operation, die man macht, ist, man nimmt die Variable x, transformiert man zu einer z, indem man verschiedene Operationen durchführt. Eine Verschiebung, eine Drehung, eine Skalierung. Alles zusammen zu einer Matrix M. Und diese Matrix M, damit multipliziert, bekommt man ein entsprechendes Z. Konkret bedeutet das für uns, dass wir, wenn wir einen Abstand zwischen zwei Punkten messen, dass wir den dann gerade als dieses Z-Quadrat betrachten und eingesetzt müssen wir eigentlich das Ganze hier ausführen. Jetzt kann man ein bisschen erweitern und sagen, okay, uns interessiert ein Abstand und ein Abstand ein normierter Abstand, also zwischen zwei Punkten, wobei die Variablen jeweils normiert sind und nicht irgendwie vorher. Das heißt, wir normieren sie erstmal, wir ziehen den Nullpunkt ab, das ist die Normierung des Nullpunkts, und dann versuchen wir, dieses Ei hier zu einem schönen Kreis zu biegen. Das machen wir mit der Kovarianzmatrix, allerdings der Inversen an dieser Stelle kommt es rein. Das ganze Ding nennt sich dann der Abstand zwischen zwei Punkten zum Quadrat, ist der Mahalanobis-Abstand, hat einen Namen und wird gern verwendet. Wenn Sie also irgendwelche Abstände, euklidischen Abstände haben im Raum und Sie beziehen sich auf stochastische Variablen, dann ist es sinnvoll, nicht den normalen euklidischen Abstand zu nehmen, sondern die Variablen vorher zu transformieren und konkret den Mahalanobis-Abstand zu nehmen, statt den euklidischen Abstand. Das ist die Grundidee bei der ganzen Geschichte. Für unsere RBFs bedeutet das, dass wir hier oben exponentiell hoch minus z Quadrat, stattdessen verwenden wir diesen Ausdruck hier. Also einen etwas komplizierteren Ausdruck, um tatsächlich die Glockenfunktion zu bilden. Und haben damit den großen Vorteil, dass wir unabhängig werden von den Skalierungen unserer Messgrößen. Gut, und jetzt, das war also ein kurzer Einschub zur Frage, was tun, wenn wir unterschiedliche Messgrößen haben. Jetzt kommen wir zur Klassifikation. Angenommen, wir haben die Daten, wir haben sie transferiert, sodass sie stochastisch einigermaßen Sinn ergeben, auf eine Normierung, mit der wir was anfangen können. Jetzt müssen wir das klassifizieren. Nun, klassifizieren heißt, wir versuchen, die Klassifikation zu finden, die am besten ist. Und die beste ist eben die Bias. Sie erinnern sich, das hatten wir bei stochastischen Klassifikationen schon mal, stochastische Mustererkennung, die Bias-Klassifikation ist die, die beste macht. Das Ding hier muss man bilden über alle bedingten Wahrscheinlichkeiten, genau die das Ganze optimiert, das Maximum ist. Das ist die Bias-Klassifikation. Nun, Bias-Klassifikation, das ist erstmal eine Forderung aus der Stochastik, von der Theorie her. Wie kann man die implementieren? Angenommen, wir wissen, die Bayes-Formel sagt, das Ding hier ist nichts anderes als definiert, als das durch das. Das heißt, die Verbundwahrscheinlichkeit geteilt durch die absolute Auftrittswahrscheinlichkeit. Und die können wir wieder entwickeln, das ist gerade die Summe über sämtliche Klassen, die überhaupt auftreten können, ist gerade die Wahrscheinlichkeit von diesem einen Muster, dass es auftritt. So, wenn wir das uns angucken, sagen, das ist alles formal, hatten wir alles damals eingeführt bei stochastischen Musterkennung. Angenommen, wir machen uns jetzt eine schöne, angenommen, da gibt es so eine Art von Clustern. Das heißt, wir haben ein Muster, die dicht beieinander liegen, dann können wir sie versuchen zu modellieren durch eine Gauss-Verteilung. Das heißt, genau an dem Punkt CI, da wo der Klassenprototyp ist, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Muster vorkommen. Und an den Rändern sackt es stark ab. Die meiste Wahrscheinlichkeit ist also in der Nähe des Klassenprototypen für die Ausprägung eines Musters. Das heißt, wir sagen, das ist eine Gauss-Verteilung. Wenn wir also sagen, die Gauss-Verteilung ist gerade eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, ist gerade diese Verbundwahrscheinlichkeit, das heißt, die Wahrscheinlichkeit von diesem CI und dem X, dann können wir sagen, gut, unter der Annahme von dieser Verteilung können wir das Ganze als RBF-Funktion definieren, als Glockenfunktion und sagen, eigentlich ist ja unsere Bias-Klassifizierung, die das Maximum sucht und von diesem Ausdruck hier, ist ja das Gleiche, als würden wir eine RBF-Funktion bilden und die normieren mit Hilfe von der Summe aller Aktivitäten und sagen, die Ausgabe davon, das ist die entsprechende Aktivität von der Klasse Und wenn die maximal ist, der Ausgang, der den Maximum hat, das ist gerade derjenige, der die beste Klassifikation macht. Das ist dann das Bias-Kriterium. Wir müssen also nur noch unter die Ausgaben hier ein Winner-Take-All ansetzen, sagen, suche dasjenige, was die maximale Ausgabe hat. Oh, mit diesen Aktivitäten. Damit können wir also mit einem einschichtigen Netz eine Art Bias-Klassifikation machen. Das kann man allgemeiner mal sich angucken. So sieht es dann aus. Ein Einschichtennetzwerk, Maximum der Aktivität, dann hat man eine Klassifikation davon. Nun kann man aber auch sich überlegen, dass dieses einschichtige Netzwerk für den normalen Fall nicht ausreicht, weil wir normalerweise nicht nur ein einziges Cluster haben, sondern wir haben mehrere Cluster. Und wenn wir mehrere Cluster haben, die zusammen vielleicht da ein Cluster ein Stück, also einen unregelmäßigen Bereich, den wir durch mehrere Cluster überdecken. Ich male es mal auf. Wir haben hier diese Art von Verteilung, da können wir sagen, das ist ein Cluster und das ist ein Cluster und beide zusammen sind gerade eine bestimmte Klassifizierung. Dann reicht nicht mehr ein einziges aus, sondern wir müssen uns ein zweischichtiges Netzwerk bauen, das die zusammenfasst, die verschiedenen Cluster, und sagt, okay, das ist die eine Klasse und das ist die andere Klasse. Mit anderen Worten, mit so einem zweischichtigen Netzwerk, wovon die erste Schicht RBF-Funktionen haben, können wir sehr gut klassifizieren. Wobei die Klassifizierung immer durch normierte Ausgabeaktivitäten erfolgt, dadurch damit so eine Art Bias-Klassifikation nachvollzieht. Gut, das war im Prinzip die Idee, wie kann man damit klassifizieren. Wir müssen also nur noch die Gewichte lernen. Und die zweite Frage ist, wie machen wir das? Gibt es zuerst mal Fragen dazu, zur Klassifikation? Bias-Klassifikation mit RBF-Netzen? Was ich Ihnen nur gezeigt habe, war die Idee, unter bestimmten Voraussetzungen können wir sagen, dass die RBF-Netze eine Art Bias-Klassifikation implementieren. Sie machen das ganz gut. Und deshalb sind sie gar nicht so schlecht bei entsprechenden Klassifikationsleistungen. Das war die Verbindung zwischen der Theorie und den konkreten Systemen. Nun, dann kommen wir zum Lernen. Lernen in RBF-Netzen. Und ich möchte da relativ kurz durchgehen und dann auf ein Modell kommen, was etwas anspruchsvoll ist und versuchen, Ihnen das klar zu strukturieren, wie das funktioniert. Lernen in RBF-Netzen, da habe ich schon in AS1 diverses dazu gesagt. Ich möchte kurz drüber hinweggehen, um Ihnen klarzumachen, was es bedeutet und dann auf die tieferen Themen kommen. Also, was für Lernverfahren gibt es? Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Lernverfahren. Zum einen die schichtweise Einzelanpassung. Und diese schichtweisen Einzelanpassungen gibt es auch verschiedene Möglichkeiten dazu. Erste Schicht der RBF-Neuronen zu präsentieren, indem man das Zentrum und die Breite anpasst. Und weiterhin Anpassung der zweiten Schicht mit Hilfe der Gewichte. Dass man also pro Schicht immer unterschiedliche Lernverfahren verwendet und die anpackt. Oder aber, als andere Idee ist, man passt alles gesamt an, auf einmal, beispielsweise durch Backpropagation. Nicht die eine Schicht hat fertig gelernt, dann kommt die nächste, sondern alles auf einmal. Welchen Vorteil hat das, wenn man das macht? Und welchen Vorteil hat das, wenn man das macht? Wissen Sie das? Können Sie sich das vorstellen? In AS1 habe ich es schon mal gesagt, aber in diesem Rahmen hier noch nicht. Welchen Vorteil hat es? Können Sie was zu sagen?
Ja, die Einzelanpassung geht halt ziemlich schnell und die Gesamtanpassung dauert lange, aber die kann unter Umständen ein besseres Ergebnis liefern.
Korrekt. die Einzelanpassung geht, jede einzelne Schicht geht schnell, deshalb ist sozusagen die gesamte Geschichte schneller durchgelaufen. Die Gesamtanpassung dauert länger. Warum geht sie langsamer? Warum ist das so? Welche Gründe gibt es dafür? Denken Sie sich mal. Vermuten Sie mal was. Das ist kein unwichtiger Punkt, der da so. Die Anpassung der einzelnen Schichten ist ja okay. Da sagt man, warum ist nicht die Gesamtanpassung die Summe der Einzelanpassungen? Warum nicht? Der Grund liegt einfach daran, wie die Anpassungen vonstatten gehen. Die Anpassung von den mehreren Schichten passiert so, dass man zuerst mal die erste Schicht anpasst. Dann liegt sie fest. Dann gehen alle Daten durch die erste Schicht durch zur zweiten Schicht. Und die bearbeiteten Daten der ersten Schicht werden dann in der zweiten Schicht verwendet und danach passt sich die zweite Schicht an. In diesem Fall hier ändert sich die erste Schicht, nachdem sie einmal angepasst wurde, nicht mehr. Das heißt, die zweite Schicht kann sich voll auf die Stochastik der Daten verlassen, die es kommt. Sie ändert sich nicht mehr, sie ist stationär. Ist immer gleich. Und sie kann sich damit relativ klar anpassen. In der Gesamtanpassung wird aber erste und zweite Schicht in jedem Schritt neu angepasst. Das heißt, wenn die erste Schicht sich irrt, irrt sich auch die zweite. Korrigiert sich die erste Schicht, kann die zweite sich auch korrigieren. Aber sie ist immer ein Stück hinterher. Das heißt, wenn die erste Schicht langsam einpendelt auf den richtigen Wert, dann wird die zweite Schicht auf jeden Fall länger brauchen. Sie muss erstmal abwarten, bis sie einigermaßen stationär ist, um sich dann richtig anzupassen. In anderen Worten, die zweite Schicht verbraucht eine Menge Zeit durch die Irrtümer der ersten. Trennt man das Ganze, dann sind die Irrtümer der ersten erstmal fertig und dann kann die zweite sofort, unabhängig von diesen Irrtümern, versuchen, das eigene Optimum zu finden. Okay? Das ist der Hintergrund dabei. Deshalb dauert das immer langsamer. Es ist perfekter, Gesamtanpassung, aber dauert meistens langsamer. Ich werde Ihnen nachher eine Methode vorstellen, wie man versuchen kann, das Ganze genauer zu machen, schneller zu machen. Aber es ist durchaus etwas, was im Prinzip nicht schneller gehen kann, als wenn man die einzelnen Schichten für sich trainiert. Gut, das Ganze geschieht in mehreren Phasen. Die Phasen ist gerade bei der ersten Schicht. Wenn man die Schichten einzeln macht, ich möchte jetzt relativ kurz durchgehen, da muss man eine initiale Verteilung wählen und danach das Ganze noch iterativ adaptieren. Man muss also am Anfang mal die Anzahl, Lage und Form der Glockenfunktionen sich überlegen, bestimmen, nach irgendeinem Algorithmus, nach irgendeinem Prinzip. Und wenn man die erste Schicht damit fertig hat, dann kann man die adaptiv noch die RBF-Parameter an die Trainingsdaten noch anpassen, wenn man möchte. Aber initial muss man erstmal irgendwas vorgeben. Initial gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann bei bekannten Trainingsdaten eine Clustersuche machen. Man guckt also, wo sind die meisten Daten vorhanden. Diese Zentren, da wo sehr hohe Konzentration von den Daten ist, da kann man dann die RBF-Zentren reinlegen als Clusterzentren. Und die Breite einigermaßen so wählen, dass die Clusterstreuung abgedeckt wird. Sind sie unbekannt, muss man das hintereinander packen. Man kann entweder ein Netz schnell aufbauen, sukzessiv, von klein immer größer, sodass den Fehler möglichst gut abgedeckt wird. Man kann aber auch bei bestehenden Anzahl von RBFs die Fehler versuchen, durch Verschieben, hin und herschieben zu minimieren. Man kann aber auch sagen, die RBFs werden überhaupt nicht danach geregelt, wo die Muster sind, sondern ich mache eine regelmäßige Überdeckung der ersten Schicht und versuche mit der regelmäßigen Überdeckung dann in der zweiten Schicht das Ganze noch zu optimieren. Oder ich richte mich danach und mache eine Clusteranalyse beispielsweise durch ein hohes Netz und versuche das so sich entwickeln zu lassen, dass der Eingaberaum möglichst gut abgedeckt wird. Da gibt es verschiedene Strategien, wie man da rangehen kann. Jede Strategie hat auch noch ein paar Variationen. Das kann man sich sozusagen, wenn man vor die Problematik gestellt wird, angucken und den guten Algorithmus daraus suchen, der da ist. Okay, was möchte ich Ihnen vermitteln? Ich wollte Ihnen damit nur kurz sagen, wenn man die Schichten anpasst, dann muss man auf diese beiden Dinge achten. Initiale Verteilung, iterative Adaption. Wenn man bei der ersten Schicht, man kann das Ganze, man das Ganze sukzessiv machen, und da wollte ich Ihnen kurz von dem anderen Augenblick bei der ganzen Geschichte ein Beispiel geben, und das ist dieses Beispiel hier. Einen sukzessiven Netzaufbau zu geben, weil es sich durchaus bewährt hat. Für bestimmte Anwendungen, die ich in AS1 vorgestellt hatte, haben wir das praktisch ausprobiert. Das war die Approximation von Metallprofildaten in der Reifenproduktion. Da hat sich das bewährt, und da hatten wir sowas tatsächlich auch mal praktisch durchgeführt. Und das wollte ich Ihnen kurz als Anschauungsmaterial zeigen. Das heißt, bei der initialen Verteilung als sukzessive fehlerorientierter Netzaufbau hat man also zwei Phasen, sowohl initial als auch adaptiv. Beides wird miteinander verwoben. Man startet mit einem einzigen Neuron, mit einem einzigen Unit, und fügt dann jeweils eine neue Unit hinzu, da wo der Fehler besonders abweichend stark ist. Man erstellt also eine Fehlerlandkarte vom Eingaberaum, und da wo der Fehler besonders hoch ist, an dieser Stelle des Eingaberaums, da packt man noch ein Neuron dazu und sagt, das soll diesen Fehler noch mit bedienen. Also inkrementeller Aufbau von Netzen, das ist mit RBF möglich, geht bei anderen nicht, weil da natürlich alles mit bedient wird von den einzelnen Neuronen. Sigmoidale Neuronen haben diese lokale Selektivität nicht. Da kann man das nicht so schön inkrementell aufbauen. Gut. Man kann dann noch die Parameter ein bisschen verändern, sodass, wenn man was reinfügt, einigermaßen Konsistenz zu den Nachbarn vorhanden ist. Da wird also das neue Neuron eingepasst. Das Netzwerk wächst dann so lange, bis man zufrieden ist damit, bis es genug Approximationsgüte hat. Ein Beispiel, wir wollen mal eine Eingabeverteilung in dieser Form hier, so eine Linie, die ein bisschen gekrümmt ist, sieht aus wie eine 3, approximieren. Da packen wir erstmal wenige RBFs hin, wild in die Gegend, und die müssen sich dann anpassen, sowohl von der Anzahl als auch vom Radius. Der Fehler ist immer hier so noch groß und hier auch. Wir müssen also versuchen, das Ganze zu verbessern. Und das wird damit verbessert, indem wir mehr RBFs und mit kleinerem Radius rangehen. Das sieht so beispielsweise so aus. Und dann können wir sagen, das reicht nicht, wir müssen weitermachen. Und dann können wir noch kleinere RBF-Radien wählen. Das heißt, wir passen mehr ein und verringern aber bei sich und bei den Nachbarn die Radien gleichzeitig. Damit wird es eingepasst in die Menge, die schon vorhanden ist. Das geht sozusagen ein paar Mal weiter, bis wir schließlich etwas landen, was ganz gut approximiert wird. Bis auf das hier zum Beispiel. Das ist in diesem Fall nicht besonders gut. Warum nicht? Das ist eine zweite Sache. Ich wollte damit nur zeigen, die einzelnen Anpassungen der Anzahl und der Radien, die das versuchen einigermaßen dann zu approximieren. Wobei man natürlich dann, wenn plötzlich hier was kommt oder hier was kommt, dass hier eine schlechte Abdeckung ist, das wird dann gar nicht mehr verwendet. Man muss aufpassen mit den Abdeckungen, dass wirklich der Eingabebereich abgedeckt wird von RBFs, sonst ist das Ding nicht besonders effizient. Gut. Zum Abschluss von der Geschichte wollte ich Ihnen noch ein Problem zeigen. Das ist das Problem der Interpolation versus Extrapolation. Ich habe Ihnen mal hier ein Beispiel aufgemalt. Das hier sind die Zentren der RBFs, die roten Punkte, und die Radien sind jeweils hier angegeben. So, das deckt einen zweidimensionalen Eingaberaum ab. Und jetzt ist die Frage, wir möchten gern eine Approximation machen, eine Funktion. Dann, das sind die Eingabewerte. Die Eingabewerte gehen ganz langsam im Eingaberaum durch die Gegend bis hierhin. Das Training besteht aus dieser Menge von Eingabewerten. Das Training ist super für sämtliche RBFs, die hier das Ganze überdecken. Da kommen tolle Werte raus im Training. Jetzt testen wir das Ganze, und zwar mit diesen Werten hier. Was passiert? Die Approximation ist miserabel. Vorher war es super, jetzt ist es so schlecht. Warum? Wenn man sich das Ganze anguckt, dann versteht man schon, die Dinger wurden ja trainiert durch diese Eingaben. Das, was nachher getestet wird, ist nie trainiert worden. Das hat nie irgendwelche Werte gesehen. Wie soll es auch dann besser funktionieren, wenn es nie trainiert worden ist? Mit anderen Worten, trotz sehr guter Abdeckung des gesamten Eingaberaumes haben wir bei einer speziellen Trainingsmenge und einer anderen Testmenge, die nicht überlappend sind, beim RBF-Netzwerk miserable Ergebnisse. Was man daraus schließen kann, ist Folgendes. Die RBF-Ausgabefunktionen sind nur für Interpolation gut. Wenn wir hier oder hier oder hier einen Wert wählen, dann kriegen wir tolle Ergebnisse raus. Wenn wir dagegen testen, außerhalb des Ganzen eine Extrapolation machen, dann haben wir Schwierigkeiten. Dann funktioniert das System nicht besonders gut. Das liegt daran, dass die einzelnen RBFs hier gerade regional diese Dinge abdecken. Die sind sehr lokal in der Wirkung. Das hat manchmal Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und hier ist es ein Nachteil. Wählen wir dagegen eine sigmoidale Ausgabefunktion, dann haben wir mit Extrapolation gar kein Problem. Warum? Wenn wir ein Multilayer-Perzeptron wählen, warum hat das keine Probleme an dieser Stelle? Können Sie sich das vorstellen? Nun, der Fehler des RBF-Netzes lag darin, dass es nur interpolieren kann, hier dazwischen, weil die Ausgabefunktionen auf die Region beschränkt sind. Genauer gesagt, die Ausgabe erfolgt aufgrund einer Eingabe und die Eingabe ist sehr sensibel dafür, dass es in der Nähe des Klassenprototypen ist, also an diesen Stellen. Sigmoidale Ausgabefunktionen sind empfindlich für alles, den gesamten Eingaberaum. Jede Funktion bekommt jeden Wert zu sehen. Es hat keinen lokalen, beschränkten Eingabefokus. Das heißt, der Fokus ist für alles und damit ist das Netz trainiert worden für alles. Mit anderen Worten, wenn wir dann hier etwas wählen, dann wird es genauso wieder angesprochen, dann ist es im normalen Approximationszyklus vorhanden. Das heißt, sigmoidale Ausgabefunktionen, genauer gesagt, sind, man müsste sagen, nicht nur die Ausgabefunktion, aber die Eingabe, die für diese Funktion verantwortlich ist, ist immer aus dem gesamten Eingaberaum genommen. Und damit ist das Gesamtnetz von allen, vom gesamten Raum trainiert und kann auch getestet werden im gesamten Raum. Das ist ein großer Vorteil in manchen Situationen. Ist auch ein Nachteil, wenn Sie inkrementell die Leistung verbessern wollen. Denn wenn Sie noch ein Neuron dazufügen bei sigmoidalen Funktionen, müssen Sie alles neu trainieren, weil die alle aufeinander abgestimmt sind. Jedes ist mit jedem gekoppelt und mit jedem abgestimmt. RBFs nicht. Dieses Ding hier hat nichts zu tun mit dem hier drüben. Die können unabhängig voneinander iteriert werden. Da werden die gar nicht mit einbezogen. Von daher haben wir die inkrementelle Erweiterbarkeit bei RBFs, aber der Nachteil, dass es für Extrapolationen nicht mehr gut geht. Sozusagen, das ist der Hintergrund davon. Okay, Fragen dazu? Nee? Das war die erste Schicht. Jetzt noch die zweite Schicht, und dann komme ich auf das Gesamtsystem zu sprechen. Die zweite Schicht, das war ein Netzwerk für solch ein zweischichtiges RBF-Netzwerk. Eine erste Schicht von solchen RBF-Neuronen, deren Ausgabe normiert wird und dann einer zweiten Schicht dargeboten wird, die rein linear ist. Wenn wir uns überlegen, wie die zweite Schicht funktionieren soll, das ist also die mathematische Formulierung dazu, diese Vs kommen gerade hier raus, dann ist uns klar, eigentlich ist ja alles vorher, wenn die erste Schicht festgelegt ist, auch festgelegt. Wir können also die erste Schicht vergessen und sagen, die zweite Schicht hängt nur ab von der Eingabe, die vorhanden ist. Von der Eingabe V, und das ist ein Standardproblem, lineare Approximation durch lineare Überlagerung. Wie kriegt man das am besten hin? Wie kriegt man diese Ws, die Gewichte am besten hin bei einem linearen, einschichtigen Netz? Was für Algorithmen kennen Sie da? Einfaches, lineares Netz. Helplern ist eine Möglichkeit, ja. Widerhoff, genau. Widerhoff zum Beispiel. Einfache Widerhoff-Regel. Also die Standardsachen, die wir vorher hatten, können wir an dieser Stelle direkt einsetzen und verwenden. Wir müssen dann halt nur sehen, das macht irgendwas und dass das rauskommt, das nehmen wir nachher dann. Das heißt, das muss erstmal festgelegt sein, bevor das hier lernen kann. Das ist also die Sequenz dieser einzelnen Schichten, die damit trainiert werden. Gut. Das war die Anpassung der zweiten Schicht. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, wie die zweite Schicht anders angepasst werden kann. Widerhoff war eine Idee. Eine andere Idee ist, wenn wir den quadratischen Fehler schon minimieren müssen, dann können wir das natürlich auch effizient machen, zum Beispiel mit dem Eigenvektor-Fitting. Total Least Mean Squared Error. Sie erinnern sich, den hatten wir auch mal. Und dieses Verfahren kann man natürlich an dieser Stelle auch wieder einsetzen und sagen, lineare Schicht, am besten, damit der Fehler möglichst klein wird, machen wir doch ein Eigenvektor-Fitting. Lernen wir den Eigenvektor mit dem kleinsten Eigenwert, das ist gerade die Richtung unserer Hyperebene. Oder Minimierung der Entropie kann man auch machen. Da könnte ich Ihnen eine Rechnung vorstellen, wie das geht. Will ich heute nicht, dazu haben wir zu wenig Zeit. Aber Sie können es mir direkt glauben. Die simple Lernregel, die hier vorhanden ist, kann man dadurch konkret verwenden, indem man die verwendeten Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Parsen Windows approximiert und diese Approximation dann durchrechnet und rauskommt, dass wir hinterher eine Art Hebbsche Lernregel bekommen, die immer so aussieht, dass man die Ausgabe und die frühere Ein- und Ausgabe K noch mitverwendet. Dass man also hier noch die frühere und die jetzige und die Differenz von beiden dazu verwendet, um das zu approximieren. Und dann kommt tatsächlich, wird die Entropie sogar minimisiert. Also man kann verschiedene Methoden verwenden, um diese Schicht zu trainieren, entweder mit kleinsten quadratischen Fehler oder aber auch mit Wahrscheinlichkeiten, was noch ein paar bessere Proportionen hat, weil man dann nicht so sehr auf zufällige Ausreißer angewiesen ist. Die können einem sonst das Ergebnis verderben bei den quadratischen Fehlern. Okay, das war jetzt in relativer Kürze Lernen RBF-Netzen. Gibt es Fragen dazu? Keine? Dann würde ich dieses Kapitel kurz sagen, abschließen und sagen, jetzt könnten wir uns an die Support-Vektormaschinen ranmachen. Support-Vektormaschinen, was ist das? Das ist also etwas, worauf Sie immer drüber stolpern werden, wenn Sie irgendwie damit kommen, Klassifikation, beste Klassifikationsalgorithmen, was gibt es da überhaupt, was kann ich verwenden? Die Support-Vektormaschinen beruhen auf RBF-Netzen, deshalb sind sie hier eingegliedert in diesem Ganzen. Aber sie sind etwas, ein spezieller Mechanismus. Versuchen wir mal, die einzelnen Komponenten von diesem Begriff zu isolieren. Also, was wir bisher betrachtet haben, waren mehrschichtige Approximationen, Die erste Schicht mit RBFs, die zweite Schicht linear. Als Gesamtmethode kam Backpropagation in Frage. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit und die möchte ich Ihnen durchaus mal vorführen. Und zwar, erste ist bei Backpropagation, indem man diese Koeffizienten MIJ bestimmt. Sie erinnern sich, die MIJ waren die Matrizen bei der Mahalanobis-Distanz und das sind im Prinzip Koeffizienten, mit denen man die Form dieser RBFs, was für eine Art von Ei sie bilden, in welche Richtung und wie groß und sowas alles, diese Eierform wird durch diese M-Koeffizienten bestimmt. Und das ist jetzt mal ein Gradientenalgorithmus, um diese M-Koeffizienten direkt rauszubekommen. Zweite Schicht ist dann mit Backpropagation durchaus standardgemäß, kann man das in der linearen Geschichte standardgemäß machen. So, was als Alternative zu dieser Geschichte vorhanden ist, Lernen mit Backpropagation, ist dann Klassifikation und Lernen durch Support-Vektormaschinen. Support-Vektormaschinen brauchen eine gesamte Menge an Material, an Trainingsmaterial und ermitteln dann die optimale Klassifikation darauf. Das heißt, meistens sind sie nicht online, sondern offline trainiert. In diesem Fall wird diese Support-Vektormaschine beide Schichten gleichzeitig anpassen. Die Frage ist, wie geschieht das? Und das ist sozusagen jetzt mal der Krönung und auch Schlusspunkt von unserer Vorlesung hier. Das ist nämlich, geht in die Theorie etwas rein. Die Theorie müssen Sie nicht auswendig lernen. Das ist kein Klausurthema und ich erzähle sie Ihnen nur und Sie stellen am besten an der richtigen Stelle Fragen, sobald was unklar wird. Aber ich möchte es Ihnen gerne, diese Einsichten und Aussichten präsentieren, weil sie in der Literatur existieren und man sollte wissen, was da noch mit verbunden ist. Insofern ist es sinnvoll, ein bisschen Verständnis dafür zu erwecken. Also, worum geht es? Was wir machen möchten, ist eine Klassentrennung. Eine Klassentrennung allerdings nicht linear. Und zwar wollen wir gerne nicht linear das Ganze separieren. Und die Idee ist, wir verwenden dazu radiale Basisfunktionen und machen aus der nichtlinearen Separierung eine lineare Separierung. Lineare Separierung ist relativ einfach, aber nichtlineare ist kompliziert. Besser ist, wir machen verschiedene Schritte dazu. Das hier seien mal zwei verschiedene Klassen, die hellgrünen und die orangenen Vierecke. Und wir wollen diese Muster voneinander trennen. Und hier, die sind ziemlich dicht beieinander, können wir eine Linie drumherum führen und sagen, okay, wir müssen eine Hyperfläche finden, um das Ganze abzutrennen im n-dimensionalen Raum. Wie finden wir die Hyperfläche und wie kann man damit linear separieren? Nun, die Hyperfläche ist erstmal nicht linear. Die ist irgendwie, aber auf keinen Fall linear. Was kann man tun? Man kann das Ganze in eine höhere Dimension einbetten. Das geschieht so, das können Sie sich so vorstellen. Sie bauen darauf eine Funktion auf, beispielsweise eine radiale Basisfunktion, die hier besonders groß wird, an dieser Stelle. Automatisch werden dann diese Punkte für diese Aktivität verantwortlich sein und Sie können dann hier eine Hyperfläche reinlegen und sagen, diese Hyperfläche trennt die grünen Punkte von den gelben Punkten. Damit habe ich mit einer linearen Separierung geschafft, diese Punkte voneinander zu trennen. Ich muss nur mir entsprechende Funktionen bilden, die das Ganze in den Hyperraum transformieren. Hierbei ins Dreidimensionale, vom Zweidimensionalen ins Dreidimensionale. Dazu muss ich mir spezielle Funktionen definieren. Und dann mache ich daraus ein lineares Problem. Und das löse ich optimal. Okay? Wir haben also zwei Schritte. Zum einen Einbettung in einen höherdimensionalen Raum. Und zum zweiten lineare Separierung, aber bitte optimal. Für beides gibt es Verfahren. Die Kombination von beiden Verfahren, das sind Support-Vektormaschinen. Fangen wir an mit der Einbettung. Also, wir wollen das Ganze in einen Hyperraum einbetten. Was ist unser Ziel dabei? Das Ziel ist, dass wir die Klassifikation linear hinkriegen. Dass wir beispielsweise sagen, das Signum von diesem Ausdruck, entweder ist es positiv, dann ist es aus Klasse I, oder negativ, dann ist es nicht aus Klasse I. Das ist unsere Klassifikationsfunktion. Und das soll linear passieren. Das heißt, hier haben wir eine lineare Funktion. Das ist linear. Die Grundidee bei der ganzen Geschichte ist, wir müssen dazu eine Einbettung finden. Wir suchen eine Einbettungsfunktion phi so, dass das Muster x, womit wir eigentlich starten, daraus dann auf das z abgebildet wird und möglichst ein Klassenprototyp, den wir haben, Mittelpunkt von dem Ganzen, der wird auf ein w abgebildet und dann können wir darauf solch eine Funktion laufen lassen, eine lineare Separierung. Das ist die Idee. Wir suchen also eine Funktion phi so, dass die diese Eigenschaften erfüllt. Phi von c, phi von x multipliziert miteinander, wenn das Vektoren sind, mit transponiert, gibt zusammen hier ein Skalar. Und dieser Skalar plus b ergibt diese Möglichkeit der Klassifikation. Wir können diese beiden Funktionen, Transformation von diesem Eingabewert, Transformation von diesem Eingabewert oder Vektor, als Multiplikation schreiben, als Funktion k von c und x, wobei k das hier ist. Das Ganze nennt sich eine Kernel Function, eine Kernfunktion. Man könnte auch Basisfunktion dazu sagen, aber in diesem Fall hat es einen speziellen Namen. Der Kern von der ganzen Abbildung, die Kernel Function. Wie finden wir diese Phis und dann damit dieses k? Wie kriegen wir das hin? Nun, das Interessante an der Geschichte ist, dass wir diese Funktion eigentlich gar nicht finden müssen. Es reicht, sie implizit zu finden. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen an der Tafel, an einem Beispiel. Zuerst denkt man, oh Gott, eine Funktion zu finden, die aus einem niedrigdimensionalen etwas hochdimensionale macht, ist schwierig. Angenommen, wir haben x1, x2 und wir wollen eine Funktion finden, so dass wir auf ein y1 oder sagen wir mal z1, z2, z3 gehen. Beispielsweise aus dem zweidimensionalen ins dreidimensionale einbetten. Und dazu müssen wir dieses Phi haben. Die Frage ist, wie geht das? Und das möchte ich Ihnen klar machen an diesem einfachen Beispiel. Wir sagen mal, Phi von x sei gerade dieser Wert hier. 1, z1, z2, z3. Und zwar folgende Funktion. Das soll x1 Quadrat sein. Das zweite soll Wurzel aus 2, x1, x2. Das dritte ist dann x2 Quadrat. So, das ist die Funktion phi von x. Ich habe mal einen definiert. Jetzt können wir daraus sofort folgen, was ist phi von c? Vom Klassenprototypen. Das muss natürlich das Gleiche sein. Das ist gerade c1 Quadrat, Wurzel 2, c1, c2, c2 Quadrat. Logisch, das ist die gleiche Funktion. Okay. Und jetzt gucken wir mal, was ist eigentlich Phi transponiert von C mal Phi von X. Nun, das können wir direkt schreiben als entsprechende Multiplikation. An dieser Stelle können wir einen Spaltenvektor hinnehmen und genau diesen x1 Quadrat Wurzel 2 x1 x2 und dann x2 Quadrat. Das ist also nichts anderes als das mal dem t1 Quadrat x1 Quadrat plus das mal dem, das ist also Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 2 mal x1 mal c1 mal x2 mal c2 plus das mal dem c2 Quadrat x2 Quadrat. So. Und das hier ist nichts anderes als c1 x1 zum Quadrat plus 2 mal x1 c1 mal x2 c2 plus c2 x2 zum Quadrat. So, und was ist das? Nun, das ist ja, wenn wir uns das angucken, kommt um die Formel bekannt vor. Das ist gerade quasi a Quadrat plus 2ab mal b plus b Quadrat. Das ist also nichts anderes als c1 x1 plus c2 x2 zum Quadrat. Und das ist nichts anderes als c mal x zum Quadrat. Eine Funktion k von c und x. So. Was haben wir daraus gesehen? Wir haben die Einzelfunktionen hierbei einmal definiert und an diesem Beispiel von der Einbettung von einem x in einen höherdimensionalen Raum haben wir das Ganze mal ausgerechnet und gesehen, angenommen wir kennen die Einzelfunktionen, dann bekommen wir einen Ausdruck raus, der so aussieht und den kann man als eine Funktion k von c und x definieren. Den kann man so definieren, ohne zu wissen, wie die Einzelfunktionen sind. Also, in diesem Fall haben wir gesehen, dass es reicht aus, ein k anzugeben, wie es aussehen soll, ohne zu wissen, wie die Einzelfunktion ist. Wir können also insgesamt unsere Forderung nach der Einbettungsfunktion phi zurücksetzen und sagen, interessiert uns eigentlich gar nicht. Phi ist unerheblich für uns, wir müssen nur wissen, wie k aussieht. Denn k muss die explizite Form von phi gar nicht kennen. Es reicht zu wissen, wie k die skalare Funktion hinterher ist. Die Vektorfunktion brauchen wir nicht. Und damit kommen wir darauf, dass diese Kernelfunktionen entsprechend das eigentlich Wichtige darstellen. Und wir diese Kernelfunktion uns extra definieren müssen. Nun, als Kernelfunktion können wir nicht jede beliebige Funktion nehmen. Wir müssen bestimmte, und zwar welche, die müssen eine ganz bestimmte Eigenschaft erfüllen. Und das ist die von Mercers Theorem. Mercers Theorem sagt Folgendes, wenn eine Funktion k gegeben ist, dann und sie diese Bedingungen erfüllt, die muss also k von g von x mal g von y sein, das Integral muss größer 0 sein und wobei diese Funktion g die Bedingung erfüllen muss, dass die Varianz endlich ist. Das heißt, g Quadrat ist Integral davon kleiner unendlich. Diese die Funktion g müssen also die Endlichkeitsbedingungen hier erfüllen und dann ist das ganze Integral, was größer 0 ist, wird als positiv definierte Kernfunktion genannt. Positiv definierte Kernel. Und es gibt die Funktion phi, sodass das gilt. Mit anderen Worten, diese phi, die Existenz der phis wird garantiert, wenn für das k diese Bedingungen gelten. Es reicht also, wenn wir das hier beweisen können, dann müssen wir die Fees nicht ausrechnen, explizit, die sind ja schwierig, diese Einbettungsfunktionen, sondern es reicht, diese Ks zu kennen. Und deshalb ist diese gesamte Einbettung mit entsprechenden Ks möglich und gegeben. Und dafür gibt es ganz typische, von denen man beweisen konnte, dass sie das tun. Typische Kernfunktionen, Kernfunktions, ist die Gauss-Funktion, die schafft das sehr gut. Die haben wir bisher immer als RBF-Funktion gehabt. Typische gibt es aber auch Polynome von diesem Grad D hier. Die machen das auch. Oder Tangens Hyperbolicus kann es sogar auch, erstaunlicherweise. Das sind auch zulässige Kernfunktionen, die schaffen diese hochdimensionale Einbettung. Also dafür, für die Einbettung, ist Mercers Theorem ausschlaggebend. Und das ist sozusagen die Idee. Und jetzt ist die Frage, eine Einbettung haben wir. Wir haben damit Beispiele für Kernfunktionen. Wie geht es jetzt weiter? Damit hätten wir ja die Möglichkeit, eine lineare Separierung zu machen. Und die optimale lineare Separierung, die müssen wir jetzt noch bestimmen. Wie geht die optimale lineare Separierung? Nun, für diesen Fall, da gibt es interessante Theoreme. Da hat sich ein Russe, der Herr Wapnik, mal Gedanken gemacht und der hat Folgendes rausbekommen. Wenn man diesen Fehler minimieren möchte, dann gibt es eine Zielfunktion, beispielsweise R von A, das ist der Fehler, den wir haben. Der Abstand von dem, was tatsächlich sein sollte, über sämtliche Werte, die überhaupt kommt, von kontinuierlichen Fall. Und im Diskreten ist man leider nicht mehr kontinuierlich, da hat man ganz konkrete Fälle, konkrete Muster, die kommen. Das ITE-Muster muss entsprechend geguckt werden, wie gut stimmt es überein. Und da gibt es einen Abstand bei diesem Training. Und er hat gezeigt, dass grundsätzlich beim Training ein Fehler gegeben ist. Was kann man erreichen? Und dieser Fehler ist folgendermaßen gegeben. Das kontinuierliche Fall, der ist immer noch sozusagen der optimale Fall. Im diskreten Fall ist man immer schlechter dran. Der Fehler ist größer. Und zusätzlich zu diesem Fehler, der sowieso da ist, gibt es noch einen Fehler, der durch diese Funktion phi gegeben ist. Die Funktion phi, die sieht folgendermaßen aus, eine etwas kompliziertere Funktion. Und die hängt ab sowohl von der Mindestwahrscheinlichkeit, wenn die Klassifikation ist, mit 1 minus Eta, Eta geht direkt vom Logarithmisch von dieser Mindestwahrscheinlichkeit. Natürlich hängt es auch ab von der Anzahl der Muster, die vorhanden sind. Je mehr Muster eigentlich, umso besser, dann können wir genauer schätzen. Aber, und das Entscheidende ist, es hängt ab von H. Und was ist H? Das ist jetzt ein erstaunliches Ding. H ist bei einem beliebigen Klassifikator F, der vorhanden ist. A ist eine sogenannte Diagnosevariabilität. Diagnosevariabilität, die ist entscheidend dafür. Was ist eine Diagnosevariabilität? Können Sie sich darunter was vorstellen? Wenn Sie es nicht vorher angeguckt haben, dann wissen Sie wahrscheinlich weniger, was sich dahinter verbirgt. Ich versuche es mal zu erklären. Also, der Fehler, den man macht beim Klassifizieren, wird vielfach gegeben dadurch, dass man die Muster, die vorhanden sind, falsch benutzt oder nicht genügend berücksichtigt, um Klassengrenzen aufzusetzen. Und wenn Sie beispielsweise zwei Punkte haben, dann können Sie eine Klassengrenze dazwischen legen. Angenommen, Sie haben zwei Klassen, A und B. Dann können Sie eine Klassengrenze dazwischen legen. Sagen, hier ist A, hier ist B. So, Sie können die Klassengrenze aber auch hier hinlegen und sagen, hier ist A und alles das andere, hier ist B. Haben Sie zwei Möglichkeiten, die Grenze zu legen. Angenommen, Sie tauschen einfach A und B um, B hier und A hier, haben Sie insgesamt vier Möglichkeiten. Vier Möglichkeiten, das hier zu klassifizieren, die zwei Punkte. Das ist, diese vier Möglichkeiten ist eine Art von Variabilität. Sie haben also insgesamt, können sich überlegen, das Ganze 4, das sind gerade 2 hoch h und h gleich 2. Sie haben also auf 2 hoch h Möglichkeiten diese h gleich 2 Punkte getrennt. Zwei Punkte haben Sie damit getrennt. So, das ist, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte. Angenommen nun, Sie haben mehr Punkte, dann kann man sagen, die beispielsweise H gleich 3 Punkte. Wie viele Diagnosearten sind überhaupt möglich bei 3 Punkten? Bei 3 Punkten können wir uns mal kurz überlegen, hier an der Tafel. Okay, ich schalte da zwischen hell und dunkel um, das ist ein bisschen schwierig für die Kamera, ich hoffe, die kommt mit. Bei 3 Punkten haben wir mehr Möglichkeiten. Wir können also sagen, die Klassengrenze kann hier liegen, A und B. Die Klassengrenze kann aber auch hier liegen. Beispielsweise dann wäre hier A, da B. Die Klassengrenze kann aber auch hier liegen. Dann wäre da auch A und B. Die kann aber auch natürlich hier liegen. So, da haben wir 4 Möglichkeiten. Wir können A und B aber auch noch umbenennen. Damit haben wir 8 Möglichkeiten. Wir haben 8 Möglichkeiten. Für H gleich 3 haben wir gerade wieder 2 hoch H Möglichkeiten, nämlich 8. Wir haben also im Fall von 3 Punkten haben wir 8 Klassifikationsmöglichkeiten. Sie sehen, je mehr Punkte wir haben, umso mehr Klassifikationsmöglichkeiten gibt, umso mehr Freiheiten hat die Diagnosemaschine, irgendwas zu diagnostizieren. Und der Verdienst von Herrn Wapnick war, die Systematik da drin erkannt zu haben und zu sagen, das ist etwas Grundlegendes bei allen Diagnosemaschinen. Und unser Fehler, den wir beim Diagnostizieren machen, kommt durch die Anzahl der Möglichkeiten zustande, die wir haben, wenn wir eine entsprechende Anzahl von Punkten haben. Und deshalb hat er die Diagnosevariabilität H definiert als die maximale Anzahl der Punkte, die durch die Diagnosemaschine auf 2 H-Arten in 2 Klassen geteilt werden können. Maximal. Nun, für H gleich 2 haben wir gesehen, da stimmt es. Für H gleich 3 stimmt es auch. Für H gleich 4 stimmt es nicht mehr. Da haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten. Da haben wir 2 hoch 4, 16 Möglichkeiten. Und im Grunde genommen, da geht es nicht mehr. Da können, mit den 16 Stück kommen wir da nicht mehr durch. Das bedeutet, wir haben in diesem Fall, muss H kleiner als 4 sein. Das ist die maximale Anzahl der Punkte, die in diese Klassen getrennt werden können. Nochmal zur Erinnerung, bei 3 Punkten war es so, dass wir sowohl so angeben könnten, dass dann A und B dadurch, die kann aber auch hier sein, die Klassengrenze, dass dann das Ding zu A geteilt wurde und B den Rest enthält. Sie kann auch so sein, dass A diese beiden Punkte enthält und das hier. Sie sehen, man kann die unterschiedlich teilen, diese Mengen, in unterschiedliche Untermengen. Wir können aber auch diese Art von Abteilungen nehmen. A, C und dann B nochmal extra. Damit haben wir die 4 Stück. Und natürlich kann man A und B umbenennen überall, dass hier B steht und hier A ist. Das ist nochmal eine extra Möglichkeit, sodass wir gesagt haben, nochmal 4 Stück, damit haben wir unter 8 Stück erreicht. Das Beispiel zeigt, dass für H gleich 3 Punkte tatsächlich 2 hoch 3 Diagnosearten möglich sind. Für Hawaii 4 ist das nicht mehr. Und allgemein kann man sogar zeigen, dass das an der Anzahl der Dimensionen hängt, mit denen man diese Linien ziehen kann. Und zwar kann man sagen, dass es das h gerade gleich n plus 1 ist. Für eine lineare Separierung ist dann als h gerade die Anzahl der Dimensionen, in diesem Fall 2 plus 1 ist 3. Mehr geht nicht, bei 4 schon nicht mehr. Würden wir lineare Separierung machen im dreidimensionalen, dann wäre h gleich 3 plus 1, 4, dann wäre es wieder möglich. Also die Diagnosevariabilität ist entscheidend dafür, wie gut die Klassifizierung ist. Und das muss man in der Form mit einbringen oder einbeziehen. So, das ist der Hintergrund dazu, zu diesem H und diesen Möglichkeiten, was wir überhaupt machen können. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir für diese Support-Vektormaschine das Ganze hinbekommen, wie wir sie optimieren können. Also, Forderung für lineare Separierung ist, lege die Hyperebene so, dass sie maximalen Abstand zu allen Grenzpunkten hat. Konkret, ich male es Ihnen nochmal auf. Angenommen, ich habe verschiedene Punkte, die sollen klassifiziert werden, beispielsweise hier sind die einen Punkte, hier sind die anderen Punkte. Dann soll man die Klassengrenze so legen zwischen diesen beiden bei der linearen Separierung, dass der Abstand von diesen Werten hierhin, der Abstand von diesem hier möglichst groß ist, dass viel Platz dazwischen ist. Wozu soll man das machen? Nun, angenommen, wir haben ja nur eine begrenzte Zahl von Punkten, die hier zu sehen sind. Angenommen, wir bekommen neue Punkte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, beispielsweise wenn es hier noch liegt, dass es gerade noch in dieser richtigen Klassifikation verbleibt, wenn diese Klassentrennlinie möglichst weit in diese Richtung geschoben ist, zu anderen ist. Angenommen, es kommt von diesem etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das gerade noch hier drin ist, wenn die Klassengrenze möglichst in diese Richtung geschoben wird, so weit wie möglich. Und also sowohl in der Richtung als auch in der Richtung muss es gerade so sein, dass es optimalen Abstand zwischen allen Grenzpunkten hat, die da sind. Also die, die am kürzesten zu dieser Linie sind, diese kleinsten Abstände, die sollen am größten sein. Das ist die Grundidee von Herrn Wapnick. Und das kann man mit dieser Forderung kann man reingehen und sagen, der Mindestabstand soll 1 sein von diesem Ganzen. Nun, das wird sich nicht immer durchhalten lassen und deshalb muss man da eine kleine Einschränkung machen. Diese Forderung bedeutet, dass die Klassifizierung, Signum von diesem Ganzen, gerade gleich mit y soll für die Klassifizierung gelten. Multipliziert, das Ganze rein multipliziert, ist gerade Größe 1, aber es lässt sich nicht immer halten, weil manche doch ein bisschen dichter an die Grenze rankommen und damit führt man sogenannte Schlupfvariable ein. Das sind diese Etas hier. Und diese, oder Eta oder Xi? Xi. Okay, Sie kennen sich besser aus. Okay. Das sind also diese Xi, die da drin sind. Diese Variablen bedeuten, wir sind größer als der Abstand, aber manchmal sind wir doch nicht größer. Wir dürfen noch größer sein als ein kleines Ding, was das um 1 vermindert. So, also da wurde noch ein Schlupfloch eröffnet durch sogenannte Schlupfvariablen, um möglichst trotzdem noch das Optimum hinzubekommen. Und diesen Trick mit den Schlupfvariablen reicht dann aus, um eine Optimierung durchzuführen. Die Idee ist dabei, wir versuchen bei der linearen Separierung so zu sein, dass das strukturelle Risiko möglichst klein ist. Minimierung des strukturellen Risikos. Also strukturelles Risiko ist das, was ich Ihnen hier gesagt habe, die die Klassengrenze soll so sein, dass es zwischen allen vorhandenen Mustern ist, und zwar nicht so sehr auf der einen Seite und nicht so sehr auf der anderen Seite. Das Risiko, fehl zu klassifizieren bei neuen, soll möglichst gering sein, bei unbekannten Daten, die noch reinkommen. Und damit kann man versuchen dann, wenn man mit dem Training das gut hinbekommen hat, beim Testen auch gute Resultate zu haben, weil man das strukturelle Risiko minimiert hat beim Training, sodass es fürs Testen der Boden gut vorbereitet ist und der Abstand schön zu allen zu allen Mustern möglichst klein, möglichst groß ist, möglichst weit ist, zu allen, auf beiden Seiten. Okay, Ziel ist also Minimierung des strukturellen Risikos. Wie wird das gemacht? Nun, das geht unbedingt so. Was wir machen bei diesem Ansatz, wir sagen, alle Muster sollen in einem Cluster sein. In einem Cluster um einen Mittelpunkt A herum. Die ZIs, das waren diese transformierten Muster, die jetzt im Hyperraum sind, mit dem Kernel. Und das Ganze soll kleiner als ein Kugelradius sein. Also wir wollen um einen Radius, um das herum, möglichst alles drin haben. Alles, was so eine Klasse bedeutet. Außerdem wollen wir diese Trennung noch mit einem Gewichten, endlichen Gewichten beschreiben. Die sollen also kleiner sein, eine Länge kleiner als eine Konstante A. Die soll endlich sein. Ja, und da hat der Herr Wapnick 95 gesagt, das kann man so machen, indem man das Ganze, also diese Bedingung gilt. Das hier, dieser Ausdruck, ist immer größer als H. Und H war gerade unsere Diagnosevariabilität. In anderen Worten, wenn die Anzahl der Diagnosemöglichkeiten klein ist, dann machen wir auch einen kleinen Fehler, wenn wir irgendwas tun. Wir müssen also möglichst das gesamte strukturelle System so reduzieren, dass es möglichst wenig Diagnosemöglichkeiten hat. Wir müssen also H möglichst reduzieren. Wir müssen H beschränken, dass es nicht so groß ist, damit wir einen möglichst kleinen Fehler machen. Und das bedeutet, wir können ein neues Ziel minimieren, und zwar das Ziel T. T, was von diesem Ganzen abhängt und sagt, die Schlupfvariablen kommen noch mit rein, wobei als Nebenbedingung diese Klassifikationsgeschichte vorhanden ist. Das ist gleich 0. So, damit haben wir ein Minimisierungsproblem. Vorher die Wahrscheinlichkeit kleiner gemacht, jetzt wollen wir das Ganze minimisieren unter Verwendung dieser Schlupfvariablen als neues Teilziel. Und das geht natürlich, wenn wir uns das angucken, eine Funktion minimieren unter Nebenbedingungen wird mit welchem Ansatz gemacht?
Lagrange.
Genau, Lagrange. Also, wir setzen eine Lagrange-Funktion an. Das ist gerade diese Funktion plus die Summe aller Nebenbedingungen jeweils mit dem Lagrange-Multiplikator multipliziert. Das ist unsere Lagrange-Funktion. Und die müssen wir dann nur noch ableiten. Ableiten nach dem Müs, ist das nur müßig, das ist klar, nach den Ws müssen wir ableiten. Und das ist gerade diese Funktion hier, die ist gleich 0, oder das W ist gerade die gewichtete Summe aus diesen Zs, die wir vorher hatten, und den entsprechenden Ys, die dabei sind, mit diesen Multiplikatoren zusammen, unterschiedlich gewichtet. Das ist sozusagen unser Gewichtsvektor für die Klassifikation, die wir einbeziehen müssen. So, wenn wir das haben, können wir es einmal durchrechnen und bestimmen diese Müs, die müssen wir extra noch bestimmen. Da müssen wir das Ding hier minimieren, allerdings mit quadratischer Optimierung wird das dann gemacht unter diesen Nebenbedingungen hier. Was rauskommt, interessanterweise, ist, dass bestimmte μi's überhaupt keinen Beitrag leisten bei der ganzen Geschichte. Die sind redundant. Und Lagrange-Bedingungen, die redundant sind, fallen automatisch weg. Jedes dieser Is ist für ein Muster gedacht, ein Sample, was man tatsächlich findet. Das heißt, es gibt diverse Samples, die haben überhaupt keinen Einfluss, die kann man eigentlich weglassen. Das bedeutet, manche Mu-Is werden mit der quadratischen Optimierung einfach null und andere nicht. Und die, die nicht null werden, das sind für die Samples, die wirklich entscheidend sind bei der ganzen Geschichte, die das Ganze bestimmen. Und welche sind das? Das sind genau die, in der Nähe von der Grenze sind, die die Grenze bestimmen. Wenn wir also mehrere Samples haben, nehmen wir an, dieses Sample hier und dieses Sample hier und dieses Sample hier und sagen wir hier eins, dann ist diese Gerade bestimmt durch das hier, das hier, das hier und das hier. Und damit wird es festgelegt, nur durch diese, die in der nächsten Umgebung sind. Das und das ist total unwichtig für die Grenze hier. Die sind wichtig für die Grenze, weil wir die Forderung hatten, es soll ja möglichst weit entfernt sein von allen, die am dichtesten dran sind. Aus dieser Lagrange-Optimierung heraus folgt dann, dass eigentlich diese anderen unwichtig sind, es sind nur diese einzelnen Punkte wichtig. Jeder Punkt ist im hochdimensionalen Raum ein Vektor. Das heißt, die Dinge, die das Ganze bestimmen, den Support von diesem Ganzen, das sind die Support-Vektoren. Die Support-Vektoren sind also das Entscheidende dafür, für diese Grenze. Und die Bestimmung der Support-Vektoren legt die Grenze fest. Und damit habe ich die entscheidenden ZIs ausgewählt, die Support-Vektoren. Und das ist das Ziel der ganzen Optimierung von der Support-Vektor-Maschine. Die Maschine legt die Support-Vektoren fest, die optimalen. Und wenn wir die ausgerechnet haben, dann haben wir die optimale lineare Separierung gebracht. Und zusammen mit unseren Kernels haben wir damit auch eine echte Klassentrennung gehabt von nichtlinearen Klassentrennungen. Wir haben also hier diese lineare Klassifizierung dadurch hinbekommen, dass wir für das W diesen Ausdruck hier eingesetzt haben. Gehe nochmal zurück. Für das W haben wir diesen Ausdruck hier, μ, y, z. Und damit μ, y und dann z. Und z war gerade k von dem Ganzen, sodass wir an dieser Stelle das Skalarprodukt haben zwischen diesem z und diesem w. Und z mal z transponiert ist gerade k. Das ist das Phi mal Phi transponiert, also Phi transponiert mal Phi. Das ist gerade k. Das heißt, wir ersetzen dieses Produkt aus dem hier und dem impliziten Z da drin durch das K und haben damit eine lineare Separierung durch diesen Ausdruck. Und wenn wir uns überlegen, was es eigentlich ist, dann sehen wir, dass das nichts anderes als ein Zwei-Schichten-RBF-Netzwerk. Das K, der Kernel, ist unsere RBF-Funktion und die Multiplikation von dem Y mal den Kernelfunktion ist gerade die gewichtete Summe, die zweite Schicht. Die erste Schicht steckt also hier drin, die zweite Schicht in dem ganzen Rest. Damit haben wir das Ganze durch ein zweischichtiges RBF-Netzwerk klassifikationsmäßig abgedeckt, wobei, und das muss man sagen, das ist zwar bei der Klassifikation ein zweischichtiges RBF-Netzwerk, aber diese Cs, genauer gesagt, diese Funktion hier mit diesen Mus, die haben wir mit der Support-Vektor-Maschinen-Mechanik bestimmt, analytisch bestimmt und damit sehr, sehr genau. Und das ist der Grund, warum eigentlich Support-Vektor-Maschinen meistens die besten Klassifikatoren sind, die sie annehmen können. Sie machen eine Art von Klassifikation mit Hilfe von nichtlinearen Kernelfunktionen, wobei die Güte davon abhängt, welche Kernelfunktion Sie anwenden. Also je nach Problem gibt es eine unterschiedliche Kernelfunktion, die Sie einsetzen können. Damit kriegen Sie auch ein unterschiedliches Güteergebnis raus. Wenn Sie eine adäquate Kernelfunktion verwenden, dann kriegen Sie auch ein sehr gutes Ergebnis oder ein weniger gutes Ergebnis. Aber die meisten Ergebnisse für Support-Vektormaschinen sind ein paar Prozent besser als die der Netze, die man da ansetzt. Sie können sich vorstellen, in der Größenordnung, wenn die Netze, sagen wir mal, 91% haben, hat Support-Vektormaschinen 95% an Güte. Gut, und damit kann ich Ihnen ein Beispiel präsentieren. Das ist die lineare Separierung und das sind die Support-Vektoren, die das Ganze festlegen. Hier. Und das Ganze ist nichts anderes als eine Klassifikation im nichtlinearen Bereich. Und das hier ist das ursprüngliche Problem. Indem Sie eine lineare Separierung machen, machen Sie eigentlich eine Separierung von diesem Ganzen. Und die Support-Vektoren liegen dann gerade an der Grenze auf beiden Seiten von diesem Ei hier vorhanden. Diese Funktion, die Sie damit automatisch über Ihren Kernel hineinbekommen. Das heißt, nichtlineare Separierung durch Support-Vektormaschinen. Also zwei grundsätzliche Mechanismen bei Support-Vektormaschinen. Zum einen die Einbettung in einen höherdimensionalen Raum durch die Kernelfunktion und zum anderen die lineare Separierung in dem hochdimensionalen Raum, sodass man das nichtlineare Problem auf ein lineares zurückführen konnte. Das ist die grundlegende Idee bei Support-Vektormaschinen. Gibt es Fragen dazu? Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, das ist etwas ganz schnell gewesen, so ein Schnelldurchlauf durch Support-Vektormaschinen. Ich erwarte auch nicht, dass Sie die Support-Vektormaschine auswendig können, denn das ist eine Menge Rechnung, bevor man auf die Ergebnisse kommt. Aber was ich erhoffe, ist, dass Sie wissen, was sind die Basisprinzipien, auf denen Sie beruhen? Was ist das, womit Sie damit arbeiten können? Und was können Sie von solch einem System erwarten? Und was können Sie nicht erwarten? Das ist das Entscheidende. Das heißt, zum Beispiel die Güte dieser Trennung hängt vom Kernel ab. Wählen Sie einen falschen Kernel, dann sind die Grenzen hier anders. Es kann sein, dass es nicht mehr der Statistik entspricht von dem, was hier vorhanden ist. Wenn das hier kein Cluster bildet, dann haben Sie Schwierigkeiten, einen Kernel dafür zu finden, der es richtig abbildet. Okay, das ist die Problematik dahinter. Was sind für Lösungen dabei? Nun, die Lösungen bei der ganzen Geschichte, nehmen wir mal Anwendung RBF-Netze, da möchte ich mich auf ein Beispiel beschränken, das reicht, glaube ich. Ich brauche Ihnen das andere Beispiel. Ich kann es Ihnen gerne auch noch zeigen, aber das würde die Zeit deutlich überziehen. Das Beispiel möchte ich Ihnen zeigen. Hier haben wir die Ergebnisse von Handschriftenerkennung von Briefbeschriftung. Hier gibt es der US Postal Service. Die Daten stammen vom US Postal Service und das sind die Klassifikationsgeschichten. Also, klassische RBFs haben hier eine Fehlerrate von 1,7% und im Training und beim Test deutlich höher, 6,7%. Immerhin 2000 Muster, so eine ganze Menge. Die RBFs mit Support-Vektor-Zentren bedeutet, das heißt, die Zentren der RBFs werden mit Hilfe einer Support-Vektormaschine optimal bestimmt und dann reingesetzt. Dann also eine Mischung aus RBF, klassischem RBF-Netzwerk mit Unterstützung von der Support-Vektormaschinen-Mechanik, kriegen wir immerhin beim Training auf 0% runter und beim Test auf 4,9. Und wenn wir jetzt eine reine Support-Vektormaschine nehmen, die zwar auch eine Art RBF ist, aber wo noch diverse andere Dinge auch noch optimiert werden, beispielsweise die Kernelfunktion, dann kriegen wir nicht nur 0,0% beim Training, sondern beim Test etwas weniger an Fehlern, 4,2%. Sie sehen, das ist also die Klassifikationsfehlerrate von Support-Vektormaschinen. Gibt es Fragen dazu? Wenn nicht, dann würde ich mal eine Frage stellen, warum sagt diese Tabelle überhaupt nichts aus? Warum kann man die gar nicht so akzeptieren? Das ist eine unmögliche Tabelle, finde ich. Warum? Jetzt kommt ihr Wissen wieder rein von früher. Stochastische Musterkennung. Nun, diese Tabelle sagt nur etwas aus über eine Fehlerrate. So, dann fragt man sich, welche denn eigentlich? Na gut, dass es falsch klassifiziert wird. Aber was für eine Art von Klassifikation denn jetzt? Es gibt ja zwei verschiedene Fälle. Entweder, dass es vorliegt und nicht erkannt wurde, oder dass es nicht vorliegt und aber fehlerhaft erkannt wurde. Das sind zwei verschiedene Fehler. Mit anderen Worten, hier ist von Sensitivität und Spezifität nicht die Rede. Und das ist schon mal ein großer Fehler. Man beschränkt sich auf ein einziges Ding, wahrscheinlich ist es die Klassifikation. Wenn es vorliegt, dass es auch tatsächlich erkannt wird, und wenn man es nicht erkannt hat, dann ist es als Fehler gewertet worden. So, alle anderen Fehler werden gar nicht daran berücksichtigt. Mit anderen Worten, diese Tabelle hier kann man nur akzeptieren, wenn man sagt, die Klassifikationsfehlerrate ist ein Mittelwert. Ein Mittelwert aus allen Fehlern, die vorkommen können. Also sowohl aus den aus zwei verschiedenen Fällen. Also aus einer Ignoranz und aus einem Fehlalarm, sozusagen da ist. Aus zwei verschiedenen Arten von Fehlern, die da sind. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Fehlern, die müssen mit gemittelt werden und dann könnte man überlegen, ob das tatsächlich die einzige Zahl ist. Normal sind es immer zwei Zahlen, mindestens. Die haben immer einen Tupel davon. Und das Tupel hängt ab von den Einstellungen von diesen entsprechenden, von dem, wie sie das Diagnosesystem eingestellt haben. Von den Schwellwerten beispielsweise, von ihren Parametern. Sie müssen also eigentlich für alle Parameter des Diagnosesystems eine Menge von Punkten malen und die verbinden sie miteinander, dann haben sie die ROC, die Rockkurve. Und die Rockkurve, da können sie dann sagen, die Fläche unter der Rockkurve, die AUC, das ist ein Maß für die Güte des Systems. Aber hier ist von AUCs und ROCs nicht die Rede, da wird einfach nur was hingeschrieben. Antworten, so eine Art von Tabelle ist sehr problematisch. Die kann man so nicht stehen lassen. Da kann man nur sagen, ignorieren. Damit kann gelogen werden, sonst wie, sie können sie gar nicht nachprüfen. Sie haben nicht die echten Daten des Systems, sondern nur ganz spezielle, die Leute mal so eingestellt haben beim System. Okay, also Ihre Kenntnisse von stochastischer Mustererkennung, von Konfusionsmatrizen, von Wahrscheinlichkeiten und so weiter, sollten Ihnen sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Eine Zahl charakterisiert nicht alles. Wenn man eine Zahl hat, muss man genau definieren, was für eine Zahl es überhaupt ist. Und Klassifikationsfehlerrate ist keine klassische Zahl, die eine Bezeichnung, die eindeutig ist. Okay, das jetzt nur Nebenbemerkung. Ja, damit sind wir erstmal am Ende angekommen von den RBFs. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für alles Mitdenken. Und hoffe, es war am Schluss nicht ganz, der Höhenflug nicht ganz so langweilig, um die Support-Vektormaschine Ihnen noch vorstellen zu können. Tiefer reinzugehen lohnt sich nicht. Wenn Sie das Interesse haben, dann müssen Sie sich in der Literatur die Originalartikel lesen, weil Support-Vektormaschinen, da gibt es diverse Variablen davon, also Varianten. Aber normalerweise können Sie die alle aus dem Internet runterladen. Das müssen Sie nicht selbst programmieren. Von daher interessiert Sie nur, was rauskommt und wie man sie benutzen kann. Und dann sollten Sie kritisch sie benutzen und wissen, was rauskommen kann, wo Ihre Probleme und aber auch wo Ihre Vorteile liegen. Das ist die Grundidee. Gut, damit machen wir Schluss für heute. Danke fürs Zuhören und an dieser Stelle auch danke für das Mitmachen, die ganze Vorlesung. Die Vorlesung ist heute zu Ende. Wenn Sie Fragen haben, ich stehe zur Verfügung. Ansonsten würden wir uns dann am Montag wiedersehen. Montagnachmittag. Okay? Danke.